Der Predigttext für heute steht in Matthäus 7, 7 bis 11. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten?
Ja, guten Morgen. Ich bin Manuel, Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Und wer von euch hat einen Chef oder Vorgesetzten? Einfach mal die Hand heben. Ich weiß, es sind nicht alle, es trifft nicht auf alle zu. Manche sind selber Chef, manche sind vielleicht noch Schüler und Studenten oder arbeiten vielleicht gerade nicht. Aber vielleicht hattest du mal einen Chef, vielleicht hast du einen Ferienjob gemacht oder irgendwie ein Praktikum. Und ich möchte jetzt zu dem Gedankenexperiment einladen. Stell dir mal vor, du klopfst an die Bürotür von deinem Chef oder Vorgesetzten. Stell dir das mal bildlich vor. Und zwar hast du vor, ihn um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf? Welches Gefühl hast du? Ich vermute, dass es eine große Bandbreite in diesem Raum geben wird an Gedanken, an Gefühlen. Ich möchte jetzt nicht alle abfragen, aber manch einer von euch wird wahrscheinlich ein mulmiges Gefühl dabei haben. Ja, den Chef zu belästigen, ihn um einen so großen Gefallen zu bitten, du willst ihn nicht stören, du willst auch nicht aufdringlich sein. Du bist dir unsicher, wie geht das Gespräch aus? Gibt er dir überhaupt eine Gehaltserhöhung? Und vielleicht gibt er dir keine Gehaltserhöhung und denkt dann aber, boah, ist der das überhaupt wert, das jetzige Gehalt überhaupt zu bekommen? Vielleicht wird dein Chef dich weniger mögen. Vielleicht gehen dir solche Gedanken durch den Kopf. Vielleicht hast du aber auch gar kein mulmiges Gefühl dabei. Vielleicht weißt du ganz genau, hey, die Leistung, die du erbringst, die ist auf jeden Fall mehr Geld wert. Und du siehst das mulmige Gefühl eher bei deinem Chef. Welches Gefühl du dabei hast, welche Gedanken dir dabei durch den Kopf gehen, liegt natürlich zum einen an deiner Persönlichkeit, aber vielmehr liegt es daran, wie dein Chef drauf ist. Also, ist dein Chef ein Choleriker, der schnell auf 180 ist, seine Mitarbeiter anschreit? Ist er launisch, pedantisch, pessimistisch, arrogant, streng? Oder ist er vielleicht eher so der lustige Typ, verständnisvoll, freundlich, wohlwollend, großzügig? Das, was du von deinem Chef denkst, was du schon über deinen Chef gehört hast, so wie du deinen Chef bisher kennengelernt hast, das wird zu 90% ausmachen, ob du dich wohlfühlst oder dir in die Hose machst, wenn du die Tür seines Büros hinter dir zuziehst und ihm gegenüber trittst. Und genauso wirkt sich auch unser Bild von Gott auf unsere Gebete aus, auf unsere Beziehung zu ihm. Was denkst du, wie Gott ist? Wie hast du Gott bisher kennengelernt? Was haben dir deine Kollegen über Gott schon alles erzählt? Und wenn du dir dein Gebetsleben mal anschaust, deine Beziehung zu Gott mal unter die Lupe nimmst, dann wirst du daraus Rückschlüsse ziehen können, wie du über Gott denkst und wer Gott für dich eigentlich ist. Vielleicht ist es so, dass alles super ist und du dich super wohlfühlst mit deiner Beziehung zu Gott, dann ist alles gut. Aber vielleicht ist es auch so, dass du unzufrieden bist, wie deine Beziehung zu Gott läuft. Dass du vielleicht irgendwie gar nicht mehr betest oder nur noch so irgendwie dieses Tischgebet vorm Essen betest. Dass du dich vielleicht sogar schlecht fühlst, wenn du betest, dass du dich irgendwie schuldig fühlst. Vielleicht siehst du auch gar keinen Sinn im Beten, weil du denkst, es passiert ja irgendwie doch nichts. Oder du findest Beten langweilig oder du hast vielleicht sogar Angst vor Gott. Du denkst, hey, Gott irgendwie, er ist bestimmt unzufrieden mit mir und er wird meine Bitte bestimmt sowieso nicht erhören. Wenn nur einer dieser Punkte auf dich zutrifft, dann wirst du wahrscheinlich nicht das Bild von Gott haben, das Jesus uns hier in der Bergpredigt, in dem gerade gehörten Ausschnitt malt. Dieses Bild vom guten, liebenden Vater, der es einfach liebt, und zwar tausendmal mehr, als unsere leiblichen Eltern es lieben, uns Gutes zu geben, liebt er es, uns Gutes zu geben, wenn wir ihn darum bitten. Der es liebt, wenn du zu ihm kommst, wenn du an seine Büro, er hat kein Büro, aber wenn du an seine Bürotür klopfst, und dann steht er schon da mit offenen Armen und weiß genau, was du brauchst und gibt es dir super gerne. Keine Schlange, kein Stein. Er weiß sogar schon, bevor du klopfst und ihn bittest, was du brauchst. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr betet, dann denkt immer daran, wie gut, wie liebevoll Gott ist und wie gut es Gott mit euch meint. Dieses Bild von Gott als dem liebenden Vater ist den meisten Christen sehr, sehr vertraut. Schon tausendmal gehört, tausendmal in der Bibel gelesen. Klar, Gott ist gut, das glaube ich zu 110%. Gar keine Frage. Aber schau dir deine Gebete an und du wirst sehen, wie sehr du das wirklich glaubst. Ich habe das die Woche gemacht. Ich habe meine Beziehung zu Gott so ein bisschen unter die Lupe genommen und bin da glatt durchgefallen. Ich kann es nicht zu 110% glauben, nicht zu 100%, nicht zu 90, vielleicht zu 70. Und ich habe wirklich sehr viel diese Woche darum gekämpft. Und ich habe viel gebetet und ich habe festgestellt, Gott, ich habe Zweifel daran, ob du wirklich gut bist. Ich habe Zweifel daran, ob du es wirklich gut mit mir meinst. Ich bete schon so lange für Dinge, wo ich denke, die sind einfach nur gut. Ich bete um Gottes Hilfe, ich bete darum, dass er mich verändert, dass er mich Jesus ähnlicher macht, dass er mich erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dass die Sünde, die so präsent in meinem Leben ist, abnimmt. Und ich bete für lauter gute Dinge. Seit Jahren bete ich darum und es passiert nichts. Ich habe immer noch so viel Böses in mir und die Sünde nimmt so oft, gewinnt sie die Oberhand. Ich bin nicht erfüllt mit seinem Heiligen Geist, so wie es gern wäre, obwohl ich so oft darum bete. Und ich bin geplagt von vielen Ängsten, von Selbstzweifeln, von Stolz, von Soziophobie, obwohl ich so oft dafür gebetet habe. Und ich habe gemerkt, das macht mich echt richtig fertig. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe Gott nicht in diesem Punkt und ich misstraue Gott deswegen. Ich misstraue ihm, dass er es wirklich gut mit mir meint, dass er mich wirklich liebt. Nicht komplett, aber zu 30% ist da Misstrauen. Und das wirkt sich natürlich auch auf meine Beziehung zu ihm aus, auf meine Gebete. Mir fällt es wirklich schwer, mein Misstrauen hier hinzuschreiben und mein Misstrauen auszusprechen, weil dadurch wird es irgendwie so fest, so real, so greifbar. Und es ist echt hart, das einzusehen, das könnt ihr mir glauben. Aber ich glaube, dass ich damit gar nicht so alleine bin. Ich habe mit vielen Leuten von euch schon gesprochen, auch über solche Themen. Und ich habe in vielen Gesprächen mit Leuten von erlebt, festgestellt, dass einige von euch ebenfalls so ihre Kämpfe haben mit Gebet und mit der Gutheit Gottes. Dass es manchen schwerfällt, dieses Lied, You're a good, good father, it's who you are, and I'm loved by you, das mitzusingen, dass es vielen schwerfällt. Dass manche nicht verstehen, warum Gott es zulässt, dass das und das passiert oder passiert ist. Dass manche nicht verstehen, warum Gott ihnen nicht hilft in dieser Situation, warum Gott nicht das oder jenes tut. Und deshalb möchte ich mit euch heute der Frage nachgehen, was heißt es, dass Gott gut ist? Was heißt es, dass Gott die Liebe ist? Ich habe mir dieses Predigtthema nicht selbst ausgesucht. Ich habe mir diesen Predigttext nicht selbst ausgesucht. Christoph kam nach meinem Urlaub zu mir her, hat gemeint, hey Manuel, wir haben die Predigtserie festgelegt, Gebet, das Großes bewirkt und du sollst darüber beten und du sollst einfach diesen Punkt herausstellen, so, dass es eine wichtige Grundlage ist, mit dieser Zuversicht ins Gebet zu gehen, dass Gott gut ist und es gut mit uns meint, wie so ein liebender Vater. Das ist meine Aufgabe, das soll ich heute predigen und ich habe mich am Anfang voll gefreut, dachte, ja, ich mag diesen Text eigentlich total. Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt und dann kamen diese Zweifel, dann kamen diese Kämpfe und dann kam diese Erkenntnis, dass ich das nicht zu 100% glaube eigentlich, dass ich Misstrauen habe gegenüber Gott. Und es hat mich die Woche echt in eine Krise gestürzt und aus dieser Krise bin ich auch noch nicht raus. Ich habe alle Treffen mit Leuten diese Woche abgesagt. Entschuldigung, Phil, sorry. Entschuldigung, Alisa. Alisa wollte mit mir am Mittwoch ins Kino gehen. Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich muss beten. Ich muss irgendwie das klarkriegen. Ich kann jetzt nicht so. Und ich habe wirklich viel gebetet diese Woche, habe mit Gott darum gerungen. Und ich dachte, ich kann heute nicht darüber predigen. Ich glaube es nicht zu 100%. Und ich habe einfach selbst noch 1000 Fragen dazu. Ich muss absagen, wir müssen irgendwie eine Predigt von YouTube zeigen oder so. Und dann habe ich was gelesen. Und ich glaube, ich habe das nicht zufällig gelesen, sondern ich glaube, dass Gott es irgendwie eingefädelt hat. Es kam irgendwie einfach in meinem Bewusstsein so hoch, dass ich mich an dieses Buch hier erinnert habe. Und ich bewusst wusste ich es nicht mehr, aber unbewusst wusste ich, da gibt es ein Kapitel drin, das heißt die Gutheit Gottes. Und ich habe es gelesen und es geht genau darum, was heißt es eigentlich, dass Gott gut ist? Der Autor ist C.S. Lewis, bekannt, er hat die Chroniken von Narnia geschrieben und das Buch heißt Über den Schmerz, wer es nicht lesen kann, und das Kapitel eben die Gutheit Gottes. Und als ich das gelesen habe, habe ich festgestellt, womöglich habe ich eine falsche Vorstellung davon, was es heißt, dass Gott gut ist. Was es heißt, dass Gott die Liebe ist. Vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung davon, dass was Jesus hier in unserer Bibelstelle eigentlich damit meint, dass Gott wie ein liebender Vater zu uns ist. Dass mein Bild eines guten, liebenden Gottes vielleicht der Korrektur bedürftig ist. C.S. Lewis, will ich den kurz vorstellen, es ist ein irischer Schriftsteller, ist schon 1963 gestorben. Er war Professor für Literatur an der Oxford University und in Cambridge. Also ein ziemlich schlauer Typ, hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, war früher ein bekennender Atheist und hat dann den christlichen Glauben kennengelernt und einige und auch Lieben kennengelernt. Und einige seiner Bücher verteidigen den christlichen Glauben, gehen über den christlichen Glauben und das hier ebenfalls. Und für mich war dieses Buch wirklich, und dieses Kapitel vor allem, der totale Augenöffner. Und deswegen habe ich vor, euch ein bisschen was daraus vorzulesen. Ich bin tatsächlich nicht in der Lage, heute eine eigene Predigt zu diesem Thema zu machen. Deswegen sind es nicht meine eigenen Gedanken, meine eigene Predigt oder so, die ich dazu mache. Es sind die Worte von C.S. Lewis, die ich euch mitgeben möchte und die ich nicht nur euch mitgeben möchte, sondern die ich mir selbst mitgeben möchte. Ich möchte mit euch diesem weisen Mann lauschen. Er schreibt: Unter dem guten Gott verstehen wir heutzutage fast ausschließlich den lieben Gott. Und wir mögen damit auch recht haben. Aber mit Liebe meinen die meisten von uns in diesem Zusammenhang so viel wie Gutherzigkeit. Das heißt, den Wunsch, jemand anders glücklich zu sehen. Nicht glücklich in diesem oder jenem Sinn, sondern einfachhin glücklich. Was uns wirklich passen könnte, das wäre ein Gott, der zu allem, was wir gerade gern täten, sagen würde, was macht es schon, solange sie nur zufrieden sind. In der Tat, wir möchten nicht so sehr einen Vater im Himmel, als vielmehr einen Großvater im Himmel. Einen greisen Wohlmeiner, der es, wie man sagt, gerne sieht, wenn die jungen Leute sich amüsieren. Und dessen Plan für das Universum einfach darauf hinausläuft, dass am Abend eines jenen Tages gesagt werden kann, es war für alle wundervoll. Nicht viele Leute, das gebe ich zu, würden ihre Theologie mit genau diesen Worten formulieren. Aber eine Vorstellung ungefähr dieser Art verbirgt sich im Hintergrund nicht weniger Köpfe. Und ich erhebe nicht den Anspruch, eine Ausnahme zu sein. Ich würde sehr gerne in einer Welt leben, die nach solchen Grundsätzen regiert würde. Aber Da dies ohne jeden Zweifel nicht der Fall ist und da ich Grund habe, nichtsdestoweniger zu glauben, dass Gott die Liebe ist, so komme ich zu dem Schluss, dass meine Vorstellung von Liebe vielleicht korrekturbedürftig ist. Tatsächlich kann man schon von den Dichtern lernen, dass Liebe etwas Strengeres und Großartigeres ist als bloße Gutherzigkeit und Liebheit. Dass selbst die Liebe zwischen den Geschlechtern ein Herrscher schrecklichen Anblicks ist, wie es bei Dante heißt. Gutherzigkeit rein als solche kümmert sich nicht darum, ob ihr Objekt gut oder schlecht wird, sofern es nur nicht leiden muss. Gerade für Leute, an denen uns nichts liegt, erbitten wir Glück um jeden Preis. An unsere Freunde, an unsere Geliebten, an unsere Kinder stellen wir höhere Ansprüche. Wir sähen es lieber, dass sie sehr leiden, als dass sie glücklich wären auf eine Weise, die sie uns verächtlich macht und entfremdet. Wenn Gott die Liebe ist, ist er also laut Definition etwas Größeres als bloße Güte. Und alle biblischen Berichte zeigen es deutlich. Obwohl er uns oft getadelt und schuldig gesprochen hat, er hat uns niemals mit Verachtung gestraft. Er hat uns die unerträgliche Ehre erwiesen, uns zu lieben. In dem tiefsten, tragischsten, unerbittlichsten Sinn, den dies Wort nur haben kann. Für mich war das schon ein Augenöffner. Gottes Gutheit und Liebe besteht nicht einfach in Gutherzigkeit und Liebheit, sondern in vollkommener Liebe, in wirklicher Liebe. Es geht Gott nicht einfach nur darum, dass es uns gut geht und dass wir nicht leiden müssen, sondern um etwas Tieferes. Seine Liebe zu uns, so schreibt es, ist tief, tragisch und unerbittlich. Vielleicht geht euch das anders, aber für mich klingt das richtig befremdlich. Wie ist Gottes Liebe zu uns tragisch und unerbittlich? C.S. Lewis schreibt weiter, dass die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, Gottes Liebe zu uns, so einzigartig ist, dass man sie nur mit Bildern beschreiben kann, mit Analogien. Und er nimmt vier solche Bilder und diese Bilder senkt er sich nicht aus oder so, sondern die stehen schon in der Bibel. Die Bibel selbst beschreibt Gottes Beziehung zu uns, beschreibt seine Liebe in Bildern und Analogien. Und er greift vier davon heraus. Die erste, die Liebe eines Künstlers zu seinem Kunstwerk. Gott liebt uns so, wie ein Künstler sein Kunstwerk liebt. Das zweite, die Liebe eines Menschen zu seinem Haustier. Sehr spannend. Also er nimmt hier das Beispiel von einem Hund. Das dritte Bild ist die Liebe eines Menschen, eines Vaters zu seinem Sohn. Das ist auch das Bild, was wir in unserem Predigttext hier haben. Und zum vierten die Liebe zwischen Mann und Frau. Und an diesen vier Bildern zeigt C.S. Lewis, was das tiefe, tragische und unerbittliche an Gottes Liebe zu uns ist. Und das ist tatsächlich was ich bisher der Liebe gar nicht so zugerechnet habe. Hören wir, was er zum ersten Bild schreibt, zu der Liebe des Künstlers zu seinem Kunstwerk. Gottes Beziehung zum Menschen ist in solcher Weise gesehen in der Vision des Jeremias von dem Töpfer und dem Ton. Oder wenn Petrus die gesamte Kirche einen Bau nennt, den Gott errichtet, und die einzelnen Glieder Steine. Die Grenze eines solchen Bildes liegt natürlich darin, dass in ihm der passive Partner, also das Kunstwerk, ohne Empfindung ist. Aber es ist, soweit sie reicht, eine wichtige Analogie. Wir sind ein Kunstwerk Gottes, nicht bloß bildlich gesprochen, sondern wirklich und wahrhaftig. Wir sind etwas, das Gott macht und also etwas, womit er nicht zufrieden sein wird, bis es eine bestimmte Prägung besitzt. Hier wiederum stoßen wir auf das, was ich die unerträgliche Ehrung genannt habe. Mit einer Skizze zur Belustigung eines Kindes lässig hingezeichnet, mag ein Künstler sich nicht viel Mühe geben. Selbst wenn sie nicht genauso geraten ist, wie er es beabsichtigte, er wird es damit bewenden lassen. Aber mit dem Bild, mit dem großen Bild seines Lebens, mit dem Werk, das er liebt, wird er sich unendliche Mühe geben. Und er würde dadurch auch dem Bilde zweifellos unendliche Mühe verursachen, wenn es empfindungsfähig wäre. Man könnte sich ein empfindendes Bild vorstellen, das, nachdem es radiert und gestichelt und zum 10. Mal neu angefangen worden ist, wünschte, eine bloße Skizze zu sein, die innerhalb einer Minute hingeworfen wäre. Auf die gleiche Weise könnten wir uns begreiflicherweise wünschen, Gott möchte uns ein weniger großartiges und weniger mühsames Schicksal bestimmt haben. Aber dann wünschen wir uns nicht mehr Liebe, sondern weniger Liebe. Und er kommt zum zweiten Bild, Mensch und Tier. Von anderer Art ist die Liebe des Menschen zu einem Tier. Eine Beziehung, von der die Bibel beständig spricht, als von einem Symbol der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wir sind sein Volk und die Schafe seiner Weide. Dies ist einerseits eine bessere Analogie als die vorige, weil der geringere Partner ein empfindendes Wesen ist. Aber sie ist weniger gut insofern, als der Mensch das Tier nicht gemacht hat und es nicht völlig versteht. Ihr großer Vorzug liegt darin, dass die Verbindung von, sagen wir, Mensch und Hund um des Menschen willen besteht. Der Mensch zähmt den Hund vor allem, um ihn gern haben zu können. Nicht damit der Hund den Menschen lieben könne. Und damit der Hund ihm dient, nicht damit er dem Hunde diene. Gerade weil der Hund nach menschlichen Maßstäben eine der wertvollsten, unvernünftigen Kreaturen ist, als Katzenliebhaber fällt mir das schwer zu sagen, aber, und für den Menschen ein geeignetes Objekt der Liebe ist. Gerade darum verändert der Mensch den Hund und macht ihn liebenswerter, als er im bloßen Naturzustand gewesen ist. Katzen sind schon im Naturzustand liebenswert, so. In diesem Zustand hat er noch einen üblen Geruch an sich und Gewohnheiten, welche die Liebe des Menschen beeinträchtigen. So wäscht er ihn, gewöhnt ihn ans Haus, lehrt ihn, nicht zu räubern und wird so in den Stand gesetzt, den Hund ohne Einschränkung zu lieben. In dem jungen Hunde, dem wilden Hunde, wäre er ein Theologe, würde der ganze Vorgang ernste Zweifel an der Gutheit des Menschen erwecken. Der ausgewachsene und wohlerzogene Hund jedoch, größer, gesünder und langlebiger als der wilde Hund und wie durch eine Gnade zugelassen zu einer ganzen Welt von Zuneigung und Treue, von Interessen und Tröstungen, die weit über seine tierische Bestimmung hinausgehen, würde keine solche Zweifel haben. Man sieht, der Mensch macht sich all diese Mühe mit dem Hund und verursacht dem Hund all diese Mühe, nur weil dieser ein so hochentwickeltes Wesen ist, weil er so sehr beinahe liebenswert ist, dass es sich lohnt, ihn ganz liebenswert zu machen. Der Mensch gewöhnt ja nicht den Ohrwurm ans Haus und er badet nicht den Tausendfüßler. Mag sein, dass wir uns tatsächlich wünschen, für Gott von so geringer Bedeutung zu sein, dass er uns gewähren ließe, unseren natürlichen Impulsen zu folgen. Wir können uns wünschen, er möchte den Versuch aufgeben, aus uns etwas zu machen, das unserem natürlichen Selbst so unähnlich ist. Aber noch einmal, wir verlangen dann nicht mehr Liebe, sondern weniger Liebe. Und die dritte Analogie, das ist die zwischen dem Vater und dem Sohn. Eine noblere Analogie ist die zwischen der Liebe Gottes zum Menschen und eines Vaters Liebe zu seinem Sohn. Man muss aber, so oft man diese Analogie verwendet, sich daran erinnern, dass Jesus sie zu einer Zeit und in einem Land gebrauchte, wo die väterliche Autorität viel höher gewertet wurde als heute bei uns. Ein Vater, der sich fast entschuldigt, seinen Sohn in die Welt gesetzt zu haben, der sich fürchtet, ihm Beschränkungen aufzuerlegen, um nur ja keine Hemmungen zu erzeugen, der sich gar scheut, ihn zu unterweisen, um nur ja nicht seine geistige Unabhängigkeit störend zu beeinflussen. Solch ein Vater ist ein höchst irreführendes Symbol der göttlichen Vaterschaft. Ich erörtere hier nicht, ob die väterliche Autorität in ihrem früher gültigen Umfang eine gute oder eine schlechte Sache gewesen ist. Ich versuche nur zu sagen, was Vaterschaft für die ersten Hörer von Jesus und auch für durch viele Jahrhunderte hin für deren Nachfolge bedeutet haben mag. Und dies wird noch deutlicher werden, wenn wir bedenken, wie Jesus seine eigene Sohnschaft betrachtet. Er gibt seinen Willen völlig dem väterlichen Willen hin. Liebe zwischen Vater und Sohn bedeutet in diesem Symbol notwendig, autoritative Liebe auf der einen Seite und gehorsame Liebe auf der anderen Seite. Der Vater gebraucht seine Autorität dazu, aus dem Sohn jenes menschliche Wesen zu machen, dass er nach seinem rechtmäßigen und aus höherer Einsicht genährten Wunsche sein soll. Würde jemand sagen, ich liebe meinen Sohn, aber es ist mir gleichgültig, ein wie großer Schurke er ist, wenn es ihm nur gut geht, so könnte er damit selbst in unseren Tagen nichts Sinnvolles meinen. Das vierte Bild ist der Vergleich zwischen Gottes Liebe und der Liebe zwischen Mann und Frau. Das Bild findet sich ebenfalls sehr, sehr häufig in der Bibel, zum Beispiel im Epheserbrief. Dort heißt es, die Kirche ist die Braut des Herrn, die er so sehr liebt, dass er keinen Flecken und keine Runzel an ihr erträgt. Und so schreibt C.S. Lewis, die Wahrheit, zu deren Verdeutlichung diese Analogie dient, ist, dass die Liebe Kraft ihres eigenen Wesens nach der Vervollkommung des Geliebten verlangt. Dass die bloße Gutherzigkeit, die alles duldet, nur nicht, dass der Geliebte leide, in diesem Betracht das Gegenteil von Liebe ist. Wenn wir eine Frau lieben, hören wir dann etwa auf, uns darum zu kümmern, ob sie sauber oder schmutzig, schön oder hässlich ist? Beginnen wir nicht gerade dann erst, uns darum zu kümmern? Und betrachtet irgendeine Frau es als ein Zeichen der Liebe des Mannes, dass er weder weiß, noch sich darum kümmert, wie sie aussieht? Liebe vermag sehr wohl, die Geliebte zu lieben, wenngleich ihre Schönheit dahin ist. Aber nicht, weil sie dahin ist. Liebe kann alle Schwächen vergeben und ihnen zum Trotz lieben. Aber Liebe kann nicht aufhören zu wünschen, dass diese Schwächen verschwinden. Liebe ist empfindlicher als selbst der Hass gegen jeden Makel an dem Geliebten. Ihr Gefühl ist feiner und empfindsamer als die zarten Fühler sich windender Schnecken. Von allen Mächten verzeiht die Liebe am meisten, aber sie entschuldigt am wenigsten. Sie erfreut sich an wenig, aber sie verlangt alles. Wenn das Christentum sagt, dass Gott den Menschen liebe, so ist gemeint, dass Gott den Menschen liebe. Nicht, dass er sich auf irgendeine desinteressierte, unbeteiligte Weise mit unserem Wohlergehen befasse, sondern, dass wir, eine schauererregende und überraschende Wahrheit, der Gegenstand seiner Liebe sind. Du verlangst nach einem lieben Gott, du hast ihn. Der große Geist, den du so leichtfertig beschworen hast, der Herrscher schrecklichen Anblicks, ist anwesend. Nicht ein greisenhafter Wohlmeiner, der dir schläfrig wünscht, nach deiner eigenen Fasson glücklich zu sein. Nicht die kalte Philanthropie einer gewissenhaften Obrigkeit, noch auch die Sorge eines Gastgebers, der sich für das Wohlbefinden seiner Gäste verantwortlich fühlt, sondern das verzehrende Feuer selbst. Die Liebe, welche die Welten erschuf, beharrlich wie des Künstlers Liebe zu seinem Werk, herrisch wie eines Menschen Liebe zu seinem Hund, fürsorglich und ehrwürdig wie eines Vaters Liebe zu seinem Kind, eifersüchtig, unerbittlich, streng wie die Liebe zwischen Mann und Frau. Für mich war und ist dieses Buch, vor allem dieses Kapitel, echt ein Augenöffner. Und ich habe längst nicht alles bis in die tiefsten Tiefen hier verstanden. Weiß nicht, ob euch das auch so ging. Habe nicht alles verstanden, wovon er schreibt, aber ich habe das Gefühl, dass ich auch irgendwie noch gar nicht so viel über Liebe weiß. Und ich denke, das ist okay, ich bin noch jung. Liebe ist ein so großes Geheimnis, wenn ich das schon gelüftet hätte, dann wäre es nicht so ein großartiges Geheimnis. Aber ich bin diesem Geheimnis mit diesem Buch ein Stück mehr auf die Spur gekommen. Und ich habe jetzt immerhin so eine Ahnung davon, dass es Gründe geben könnte, warum Gott mir manche Dinge, die ich als gute Dinge einstufe, nicht gibt. Dass ich ihn vielleicht sogar manchmal um Steine und um Schlangen bitte und dabei denke, es wären gute Dinge. Und er sagt, das tut dir nicht gut und ich gebe sie dir nicht. Wie gesagt, es ist nur eine Ahnung davon und ich verstehe längst nicht alles. Aber dieser Text, den ich übrigens gekürzt habe, der geht auch noch weiter, dieser Text hat mein Vertrauen und meinen Glauben gestärkt, dass Gott gut ist und dass er es auch wirklich gut mit mir meint, in einer Art, die einfach vielleicht momentan, vielleicht auch mein ganzes Leben lang einfach zu groß ist, als dass ich sie verstehen könnte. dass er uns mit einer Liebe liebt, die in ihrer Breite und in ihrer Tiefe und in ihrer Höhe einfach nicht zu erfassen ist für mich, wie es im Epheserbrief heißt. Und dass er uns wirklich super gerne gute Dinge gibt. Tausendmal mehr, tausendmal lieber, als unser leiblicher Vater, unsere leiblichen Eltern uns gute Dinge geben, wie es in unserem Text heißt. Gott will uns das Beste vom Besten geben. Er will das für uns das Beste vom Besten. Unser Bibeltext ist von Matthäus geschrieben. Es gibt den gleichen Bibeltext in einer bisschen abgewandelteren Form auch im Lukas-Evangelium von Lukas geschrieben. Das ist kein Fehler in der Bibel, dass die Texte verschieden sind. Es ist stark davon auszugehen, dass Jesus seine Lehren über das Gebet öfter gesagt hat. Und dass er sie auch in verschiedenen Situationen gesagt hat und deswegen auch leicht selbst verändert hat und angepasst hat an die Situation. Und im Lukas-Evangelium, da heißt es, und das finde ich sehr, sehr interessant, sehr ähnlich der Text, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Erste kleine Abweichung. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Bei Matthäus heißt es einfach, wie viel mehr wird er ihnen gute Dinge geben? Und bei Lukas gibt Gott nicht einfach gute Dinge, sondern er gibt den Heiligen Geist. Gott gibt sich selbst. Gott schenkt uns keinen Stein, keine Schlange, keinen Skorpion, nicht einfach mal nur gute Dinge, sondern Gott gibt uns das Beste vom Besten, sich selbst in Form seines Heiligen Geistes. Nicht, was wir hier und jetzt unser Glück nennen würden, ist das Ziel, das Gott vor allem ins Auge fasst. Aber wenn wir so sind, dass er uns ungehindert lieben kann, dann werden wir in der Tat glücklich sein. Ich will in diesem Sinne Vertrauen und Zuversicht haben, dass Gott die Liebe ist und dass er es wirklich durch und durch gut mit mir meint. Selbst dann, wenn ich nicht alles verstehe. Und ich verstehe echt vieles nicht. Und ich hoffe, dass dieses Vertrauen immer mehr meine Beziehung zu Gott, mein Gebetsleben prägt und positiv beeinflusst. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass vielleicht dieses Buch oder dieses Kapitel auch so ein kleiner Augenöffner für euch gewesen ist. Und jetzt möchte ich dieses Spannende wirklich mit euch machen, nämlich dieses Lied zu singen. You're a good, good father. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. Und vielleicht fällt es dir jetzt nach diesem Text leichter, dieses Lied mitzusingen. Bei mir ist es so. Amen.